Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist, ihr kennt ihn vielleicht noch von früheren Folgen, Manuel, the evil powerlifter, Kisilak.
Yes, hello, hello.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über eine Thematik zu sprechen, die durchaus relativ wichtig ist, weil du als Athlet mittlerweile sehr oft bei Menschen irgendwo in Instagram in der Bio drin liest, Evidence-Based Coaching. Und wir werden uns heute über Evidence-Based unterhalten und erstmal überhaupt klären, was ist Evidence-Based und warum ist das wichtig? Und wo führt uns das Ganze hin? Auf der einen Seite muss man aber da ganz klar sagen, da wird Kritik an Evidence-Based passieren, da wird Lob an Evidence-Based passieren und dann werden wir dir erklären, was du im Endeffekt eigentlich damit überhaupt anfangen kannst, diesen Begriff zu nutzen und wie du das Ganze überhaupt auch wirklich ernsthaft für dich nutzt. Manu, eine allererste Frage an dich. Wie geht's dir? Was geht ab? Alles gut bei dir?
Mir geht's ja so gut. Gestern das erste Mal seit Juli nach dem Wettkampf wieder vernünftig gebeugt. Und ja, es riecht nach PRs für die Starts. Und ja, bin gespannt.
Ich freue mich sehr darauf. Jetzt herrlich.
Einmal noch umbringen, heuer dann wieder auf Season.
Perfekt. Sehr gut. Ist dein Training evidence-based?
Ja, teilweise. Ich nutze das für mich sehr, sehr stark als Tool, wobei ich auch mittlerweile sagen muss, dass ich sehr, sehr viel intuitiv mache und auch basierend auf Erfahrung. Ich habe vor 2 Jahren sicher auch mich mehr mit Studien auseinandergesetzt, was jetzt nicht bedeutet, dass ich das gar nicht mehr mache, sondern einfach nur sage, okay, heute habe ich irgendwie Bock auf Sumo-Deadlifts, drum kriegst du Sumo-Deadlifts und nächste Woche finde ich Incline-Bench geil, drum steht jetzt ein Incline-Bench drin, ja, sondern das hat natürlich schon auch alles so seine Basis. Das Ding ist halt, Evidence-Based bringt dich auf jeden Fall an einen gewissen Punkt und es ist sehr, sehr wichtig und du wirst ohne einen wissenschaftlichen Zugang, also wenn du das völlig vernachlässigst, wird es halt brutal schwer, langfristig auch replizierbare Ergebnisse zu bringen. Warum das so ist, das werden wir uns heute eh noch im Detail anschauen. Und deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall evidence-based, also es steckt Wissenschaft drin, aber auch sehr, sehr viel Erfahrung und viel Intuition auch.
Ja. Wenn du jetzt das Wort hörst, so wie würdest du evidence-based am Ende des Tages erklären?
Evidence-based bedeutet für mich nichts anderes, als wie, dass ich Studien als Grundlage habe. Also ich kann das Wort auch so auslegen, based on evidence, also auf Beweisen, also basierend auf Beweisen. Was für Beweise sind das? Das sind wissenschaftliche Beweise. Heißt, es werden Studien durchgeführt mit gewissen Probandengruppen, das alles in einem kontrollierten Rahmen, weil sonst, ja, wenn ich die Rahmenbedingungen von dem Experiment nicht kenne, dann ist es natürlich ein relativ sinnfreies Experiment, würde ich mal sagen. Ja. Und anhand dessen, das Ganze muss natürlich replizierbar auch sein, das ist ganz, ganz wichtig. Also replizierbar bedeutet, ich muss das wiederholen können. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein einmaliges Ereignis ist, weil, naja, ist halt ein bisschen wenig. Und ja, dann schaue ich mir halt an, was kommt raus, was kann ich erkennen, was sind so die Tendenzen. Dann mache ich viel Statistik und zum Schluss kommt dann halt so eine Aussage raus wie, ja, 85% Intensität, also 85% Fmax ist eine gute Intensität für Kraftaufbau, zum Beispiel.
Ja. Okay. Alright, das heißt, am Ende des Tages bedeutet evidence-based eigentlich nur in Anführungszeichen. Es gibt Beweise für etwas, was wir, ich finde, behaupten ist das falsche Wort, aber es gibt für das, was ich jetzt hier sage, gibt es Beweise. Und die stützen das, was ich sage am Ende des Tages. Und darum mache ich das so und so. Ja, das könntest du in jede Richtung erstmal so grundsätzlich sagen. Das geht ja nicht nur mit Training so, sondern das wäre ja mit allem so. So
grundsätzlich. Ja, also ich habe ja auch einen Zugang aus dem Studium, aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Studium dazu. Und man muss halt auch so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen im Klaren sein, was die Wissenschaft auch macht. Die liefert natürlich Theorien und im Endeffekt sind das alles Modelle. Heißt, das ist nicht das Absolute. Also wir sind hier nicht, also in einem Territorium von Religion. Heißt, wenn du nicht 5er Wiederholungen beugst, kommst du in die Hölle. Wenn du es machst, wirst du erlöst. Sondern das, was hier rauskommt, sind Anhaltspunkte, das sind Modelle. Und wenn man sich ein bisschen mit der Historie von Wissenschaft auch auseinandersetzt, ist vielleicht nicht so krass im Training, wohl dort auch, dann wird das auch immer wieder vorkommen, dass diese Modelle auch widerlegt werden. Also eine Theorie ist halt so lange gültig oder quasi vollständig, solange die widerlegt ist. Wenn ich da Gegenbeweise finde, dann ist es entweder, brauche ich entweder was Neues oder ich muss mir halt eingestehen, dass das vielleicht nur die halbe Wahrheit halt auch ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch so ein bisschen vor Augen hält. Ja, Wissenschaft ist keine Religion, auch wenn das teilweise so rübergebracht wird, ja. Sondern über die Zeit, das ändert sich. Und das ist auch das Schöne dran, weil wir eben nicht dieses Dogma dahinter haben, außer man macht es natürlich dazu, was halt auch hin und wieder passiert.
Ja. Das ist jetzt natürlich auch etwas, wo man auch ein bisschen mit aufpassen muss, weil du das natürlich auch als ein Kontra... Punkt wählen könntest, dass du sagst, ja, aber wer sagt mir denn, dass das stimmt? Bis jetzt ist es nur noch nicht widerlegt und deswegen glaube ich das nicht. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen eine schwierige Sache. So, am Ende muss man wirklich sagen, am Ende des Tages ist das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise eine Glaubenssache, wenn du das so auslegen möchtest. Das ist ganz klar. Nur die eine Seite hat halt schlichtweg einfach ein paar Beweise dafür.
Ja, es wird sehr, sehr schwer sein, irgendwie einen Gegenbeweis für die Schwerkraft zu finden. Also ich kann jetzt auch sagen, ja, Schwerkraft gibt's nicht. Und wenn ich mir kochendes, es gibt auch, ja, sowas wie Wärme nicht. Also wenn ich mir kochendes Wasser über den Kopf schütte, passiert nichts. Ja, kann ich machen. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Also das, mir geht's einfach darum, dass man sich das so ein bisschen im Klaren ist, dass sich die Dinge auch ändern können und das höchstwahrscheinlich auch passieren wird, früher oder später. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich jetzt hergehe und genau das Gegenteil mache. Ja, also es hat schon alles. Also ich meine, auch im Training ist es so. Ja? Wenn du schwere Singles machen musst oder eine Sportart antrittst, wo schwere Singles gefragt sind oder halt One Rep Max. Es wird tendenziell jeder mal in diesem Bereich früher oder später trainieren. Ja, das ist so eine Richtlinie und dazu gibt es natürlich auch Studien und das wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja? Absolut. Ich denke auch, um da auch direkt mal hinzukommen, so ist dieses gesamte evidence-based Denken hat natürlich auch einiges an Vorteilen.
Ja.
Und ich finde, einer dieser Vorteile ist ganz klar, es gibt dir halt grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr gute, stabile Basis, wo du beginnen kannst mit Training.
Ja.
Und wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, mit den 85% vom F-Max, ist es definitiv etwas, was mehr oder weniger schon auch man sagen kann, es ist relativ in Stein gemeißelt, dass du dort einfach in der Area stärker wirst. Genauso gibt es so bestimmte Sachen, wo man sagt, so in so einer Area des Volumens für einen Muskel passiert tendenziell mehr Wachstum.
Ja.
Das heißt nicht, dass du damit jetzt die individuelle Lösung für jemanden Einzelnen gefunden hast. Das muss man ganz klar direkt von Anfang an auch sagen. Aber es gibt dir eine gute Ausgangsposition und das ist ein sehr großer Vorteil, denn du weißt, wo du beginnen kannst mit Training so grundsätzlich.
Ja, also wenn du anfängst, dich mit Training zu beschäftigen und mit Sachen wie Programming und so weiter und so fort, dann wirst du natürlich mit Studien auch beginnen. Also du wirst dann nicht dran vorbeikommen, dir anzuschauen, naja, was funktioniert denn grundsätzlich mal? Und hier geht es natürlich in erster Linie auch darum, den optimalen Anfangspunkt zu finden, sofern das natürlich auch möglich ist. Ja. Weil wenn ich jetzt 20er setze, beuge, ich werde auch damit stärker werden. Es ist nicht so, dass mir das jetzt für einen One-RM prinzipiell gar nichts bringt, aber es ist halt sicher nicht die effizienteste Lösung. Und Wissenschaft und Studien in dem Fall, ja, das ist ja nichts anderes wie Evidence-Based, bedeutet halt einfach, okay, ich habe hier einen Standpunkt, der ja erfahrungsgemäß und durch ja Studien und so weiter auch überprüften, durch die Überprüfung zeigt das halt eben, dass es gut funktionieren wird. Und also für einen Startpunkt, wenn man mit jemandem, wenn man auch einen neuen Athleten bekommt, als Coach oder als Trainer, das, du wirst halt das starten, weil du musst irgendwo starten. Ja, du wirst dir natürlich auch anschauen, okay, was hat die Person vorher gemacht, dass ich da vielleicht schon so ein bisschen rauslesen kann, was wird hier funktionieren. Aber Individualität kann natürlich nicht ab Stunde null an funktionieren, das ist auch ganz klar.
Ja, absolut. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, du vermeidest schon zu einem gewissen Maße jetzt auch so dieses, ja, ich probiere ein Zufallsprinzip aus. Mache ja irgendwas, also randomly irgendetwas ausprobieren und mal gucken, ob es funktioniert. Sondern du hast halt, wie eben schon auch gesagt, eine gewisse Grundlagenbasis, wo du weißt so, okay, in dem größten Teil der Fälle funktioniert das.
Genau.
Und das ist, glaube ich, erstmal der Punkt. Und es gibt eigentlich so gut wie nie, wenn es jetzt, nehmen wir jetzt mal mit die 85%, ich wüsste keinen Non-Responder dazu.
Ja.
Also habe ich noch nie erlebt, dass jemand, der bei 85% trainiert, nicht stärker geworden ist. So, das da könnte ich auch meine eigene Erfahrung mit reinbringen, wo ich sagen muss so, ey, das ist noch nie passiert. So, wer da trainiert, wird stärker. Grundsätzlich erstmal. Und das ist schon mal etwas, wenn du dieses grundlegende Wissen hast, dann fängst du auf jeden Fall schon mal nicht zu leicht an und auch nicht zu schwer. So, fährst dich nicht vor eine Wand. Ne? Das sind, glaube ich, Sachen, wenn man sich da ein bisschen am Anfang mit beschäftigt, hat man eine gute Grundlage. Und das ist halt aber auch das wirklich Wichtige an der Sache. Es gibt natürlich auch neben dieser Grundlage, die du dadurch hast, natürlich auch jetzt gewisse Strategien, die dann auch erprobt wurden. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt mit 85% und so, sondern du kannst auch zu einigen anderen Sachen natürlich jetzt auch noch ein bisschen was an Wissen sammeln, dass du sagst zum Beispiel, bestimmte Peaking-Strategien funktionieren in der Regel relativ gut. In der Regel funktioniert es für sehr, sehr viele Leute, dass sie nach 3-4 Wochen in etwa in einen Deload gehen. Das ist nicht für jeden immer so, aber in der Regel kannst du grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass das so sein wird. Ist dann wiederum was, wo du dir ganz klar sagen musst, so, je nachdem, wie du auch den Block geplant hast, aber es kann dir natürlich passieren, dass du jemanden hast, der dann sagt, ich bin nicht im Arsch. Obwohl es hätte passieren müssen.
Ja.
Und dann siehst du auch wieder, okay, das kann auch immer anders sein, aber grundsätzlich hast du bei den meisten Menschen eine gewisse Tendenz zu gewissen Dingen hin. Und da fängt dann natürlich der Punkt an, dass man sagen muss, wenn du die Basis hast mit jemandem, dann lernst du den vielleicht jetzt kennen oder du dich selber jetzt kennen. Du weißt deine eigene Basis jetzt. Ja, du hast dich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, du hast jetzt eine Basis und von dort aus gehend. Jetzt fängt es eigentlich an, weswegen ich zum Beispiel evidence-based das auch immer ganz gerne als so verstehe, das ist die Basis.
Ja.
Und von hier aus gehen wir jetzt weiter. Und jetzt müssen wir am Ende des Tages halt auch ein bisschen nachschauen, okay, wie funktioniert das denn für dich? Weil ein großer Nachteil von dem Ganzen ist, das ist immer gemessen an einer größeren, breiteren Masse.
Ja. Ja, also das, was du gerade ansprichst, ist das Thema mit dem Durchschnitt. Das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, du weißt einfach, wenn die Rahmenbedingungen gut gewählt sind, was nicht immer garantiert ist, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und wenn ich die nicht, wenn ich eine Studie mache und ich mache halt hier grobe Fehler, dann kommt halt, dann kann ich die Ergebnisse halt verwerfen, die da rauskommen. Ja, wenn ich einen Typen, der 3,50 hebt, mit 10 anderen in der Gruppe stelle, die 50 Kilo heben und ich vergleiche den mit dem Trainingsfortschritt miteinander oder wo die zum Schluss stehen und rechne mir da einfach so einen Mittelwert raus. Ja, gut, das sind komplett verschiedene Probandengruppen auch. Mhm. Und wenn ich die Rahmenbedingungen halt nicht korrekt habe, dann ist die Studie halt einfach wertlos. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass das sinnvoll durchgeführt wurde und hier gilt ganz klar, es wird schon für die meisten Leute, die in diese Probandengruppe mit reinfallen. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Für die wird das sehr, sehr gut funktionieren, aber es wird immer Ausreißer geben. Es wird immer Leute geben, wo für die das nicht ganz so gut funktioniert, für die das auch sogar kontraproduktiv sein kann. Also ich habe schon mit einigen Leuten auch darüber gesprochen, im Kraft-3-Kampf jetzt mit einem Rose von RTS, mit einer Isabella von Weißenberg, die haben durchaus auch Leute gehabt, die mit Sechser-Sätzen gepiekt haben. Ja, die beugen niemals Singles von einem Wettkampf auch. Das ist jetzt etwas, was exotisch ist. Ja, das ist jetzt etwas, was vielleicht auch so der Theorie ein bisschen widerspricht. Aber für die funktioniert das halt auch. Das muss man sich auch schon im Klaren sein.
Ja, absolut. Und das ist halt auch wieder sowas, für den funktioniert das. Und deswegen darf man da nie mit diesem Mindset rangehen, ich kann das nicht beweisen, darum gibt's das nicht. Das ist eine Problematik, da muss man ein bisschen drauf achten, so, weil am Ende des Tages so, wie wir das ja schon gesagt haben, du beginnst ja mit der Base und am Ende des Tages musst du halt trotzdem immer schauen, wie du mit dem einzelnen Individuum dann auch umgehst. Ja, also jetzt als zum Beispiel, ich bin auch jemand, der fantastisch auf mehr Wiederholungen respondet, wenn es zum Beispiel um Kniebeugen geht. Mhm. Wenn es um schwere Dipsätze geht, bin ich richtig scheiße. Voll vergessen. Ja, viele Wiederholungen bringen mich komplett raus. Das funktioniert für mich nicht gut. So, obwohl ich viele Wiederholungen kann, was auch wieder eigentlich nicht dafür sprechen würde, weil Muskelfaserverteilung obviously in diese Richtung anscheinend da zu sein scheint. Und trotzdem funktioniert es für mich nicht besonders gut. Und das ist ein sehr interessanter Part, der aber nur wie individuell für mich so ist. Und das aber auch nur, weiß ich auch nur über dann halt auch einige Jahre Erfahrung mit mir selber. So, dann kennt man sich halt mit der Zeit irgendwann so. Ja. Das ist ein recht wichtiger Part, dass man für sich selber dann auch ein bisschen feststellt, so, okay, ich hab da jetzt was dazu gelesen und so. Ich habe jetzt geschaut, so, okay, das und das müsste es sein. Aber ich habe auch kennengelernt, okay, auf der einen Seite, das müsste so sein, aber für mich funktioniert was anderes auch wirklich sehr, sehr gut. Bin ich vielleicht ein Ausreißer? Und das ist nicht, dass du jetzt im Generellen ein Ausreißer wärst, sondern vielleicht ist das auch nur für diese eine Sache so. Ja,
ja, es ist super wichtig, wenn du etwas für dich gefunden hast, wo du merkst, es funktioniert auch besser, als vielleicht die Theorie dir weiß machen möchte. Dann ist es sehr, sehr sinnvoll, dass du auch dabei bleibst. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Was jetzt aber absolut kein Argument ist, zu sagen, ja, ich werde damit irgendwie stark, das muss automatisch auch der richtige Ansatz sein. Also es gibt viele Leute, die nicht wegen ihrem Plan stark werden, sondern trotz ihrem Plan. Die trainieren komplette Scheiße und es geht halt trotzdem was weiter. Ja, wenn ich wenn ich mir einen Eddie Hall zum Beispiel anschaue, der mit 14, 15 als Schwimmer schon seine 90, 100 Kilo hatte. Und ja, wenn ich dem eine Hantel hinlege, kann man. Und das ist auch immer so die Krux so ein bisschen an der Sache, nur weil jetzt etwas auch gut funktioniert. Also es geht in beide Richtungen. Nur weil die Theorie sagt, okay, das ist jetzt gut, muss es nicht automatisch heißen, es ist für dich das Optimum. Und nur weil etwas für dich funktioniert, muss nicht heißen, dass das Ganze auch replizierbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so der entscheidende Part. Vor allem, wenn wir jetzt darum sprechen, andere Leute stärker zu machen, weil da ist es natürlich schon sehr, sehr entscheidend, dass ich Ergebnisse auch replizieren kann. Wenn ich jetzt nur auf mich als Athlet schaue und ich weiß, okay, das funktioniert für mich und ich bin da mit Scheuklappen unterwegs und schaue wieder nach links, nach rechts, kann funktionieren. Wenn du damit Erfolge hast, dann ja, Gratulation. Wenn du das dann aber auf andere Leute anwendest, das wird sehr, sehr schnell schiefgehen.
Das ist eine Thematik, die super interessant ist, weil du wirst sehr, sehr oft heutzutage mittlerweile durch Social Media auch mit absoluten Ausreißern in ihren Disziplinen konfrontiert, die dann sagen, das hier ist meine Methodik, damit bin ich so stark geworden und jeder glaubt sofort so, damit werde ich auch so stark.
Ja.
Wir haben da tatsächlich oft die Problematik, dass wir erstens nicht wissen, ob das wirklich für jeden funktioniert. Und zweitens kommt hier auch mit zum Tragen, ist der Typ aufgrund dieser Tatsachen, die er da wohl gemacht hat, stark geworden oder trotzdem so stark geworden?
Ja.
Du kannst in der Regel davon ausgehen, dass Leute, die Weltklasse-Niveau haben, die bringen halt einfach andere Voraussetzungen mit als der generelle Part der Menschheit in dem Punkt so. Die sind halt gewisse Ausnahmetalente in bestimmten Bereichen. Und das muss man an der Stelle leider auch immer mit im Kopf haben. Das ist ein Ausreißer in die eine Richtung. Und du musst auch im Kopf haben, es gibt auch genauso Ausreißer in die andere Richtung. Und es kann dir passieren, dass du in irgendeinem Sport wirklich einfach scheiße bist.
Ja.
Und das ist nicht mal böse gemeint oder so, aber wenn du dafür nicht die Voraussetzungen mitbringst, dann wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht mehr Weltklasse da drin. Ist halt so. Ja, wenn du jetzt in den Fußball reinschaust, es wird halt nicht jeder als Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi geboren. Ist halt so. Deal with that.
Ja, was ich bei mir Bankdrücken, ja. Ist halt scheiße. Heißt nicht, das ist auch immer ganz wichtig, das heißt nicht, dass es ein Grund ist, um es nicht zu machen. Vor allem, wenn man es geil findet, wenn es einem Spaß macht. Aber es ist halt schon eine bittere Pille auch zum Runterschlucken, wenn man das dann sieht, okay. Der Typ macht in 3 Monaten das, was ich in 3 Jahren gemacht habe. Und vor allem, wenn ich die 3 Jahre trotzdem gut gearbeitet habe. Weil das ist halt etwas, was ich auch immer wieder sehe, und das pisst mich auch an, das sage ich auch offen zu, dass wenn man einfach das Richtige macht und es dauert halt viel länger als bei jemandem, was vielleicht viel weniger richtig macht. Und da muss man halt schon ganz klar sagen, komm aus dieser Vergleichsscheiße raus, vergleich deinen Progress nicht mit denen von anderen. Schau dir vielleicht an, was die anderen machen. Überleg, okay, könnte ich das auch für mich anwenden? Ja, es sind zwei komplett verschiedene Zugänge. Ob ich mir jetzt anschaue, wie Cristiano Ronaldo trainiert oder wie von dem die Schusstechnik ausschaut, kann ich da was für mich anwenden? Oder mache ich mich jetzt fertig, weil ich halt ja noch nicht auf dem Level spielen kann und trotzdem seit 15 Jahren spiele? Ja, es sind zwei ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen, vor allem auf Social Media, wo quasi nur die Extreme sichtbar sind. Ja, weil alles andere, was nicht extrem ist, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr populär. Das geht ja alles komplett unter. Und das ist aus meiner Sicht ein unfassbar großes Problem, wenn es darum geht, einfach auch, ja, für sich rationale Entscheidungen zu treffen und das Ganze auch zu anwenden zu können. Weil wenn ich dauernd nur Leute sehe, die 400 plus heben und ich habe 250, ja, dann bin ich ein schwaches Arschloch, wenn ich mich damit vergleiche. Obwohl, wenn ich mich mit, keine Ahnung, der Durchschnittsbevölkerung Vergleich, dann bin ich wahrscheinlich stärker als 99,5% der Menschen, die keine 250 geben können. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig in dem Kontext.
Ich habe das ja mittlerweile auch schon durchaus öfter mal erlebt, dass ich zum Beispiel den einen oder anderen Athleten betreut habe. Ich habe einfach Glück gehabt, muss man an der Stelle sagen, der einen riesigen Progress gemacht hat in einem sehr kurzen Zeitraum. Also wo mir das jetzt neulich schon mal wieder mal aufgefallen ist, Beispiel der Rafael de la Schiava, ja, Dip Progress in einem Jahr von 100 Kilo auf 135. Das sind 35 Kilo plus in knapp einem Jahr. Das ist nicht normal.
Ja.
Das ist absolut nicht normal. Insbesondere, weil das eigentlich schon Spitzenleistung ist. Weil alles über 100 Kilo ist in der Regel schon in dem Bereich der Spitzenklasse. Insbesondere in der Gewichtsklasse, wo er sich da auch befunden hat, in der unter 80 Kilo Klasse. Und da muss man ganz klar sagen, so ein Progress ist nicht normal. Und man muss dazu sagen, er bringt natürlich verdammt gute Biomechanik dafür mit. Der bringt ein Riesentalent für diese Bewegung mit. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir haben auch einfach wirklich Glück gehabt, dass wir das Richtige mit ihm gemacht haben. Das war Glück. Das, weißt du, dass wir zu dem Zeitpunkt die richtigen Sachen mit ihm ausprobiert haben, instant was gefunden haben, was sehr gut funktioniert hat und dann weitergegangen sind. Wie sich das für die Zukunft weiterentwickeln wird, das weiß man nicht. Ja, aber man muss an der Stelle halt auch immer sagen, es macht durchaus mal Sinn, mit Athleten auch Sachen auszuprobieren, um zu sehen, wie der darauf respondet. Das ist sehr wichtig, ja, weil du damit auch immer feststellen kannst, alles klar, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, weswegen ich zum Beispiel auch immer ein Fan davon bin, dass du langfristig mit Leuten auch zusammenarbeitest, weil du weißt nie, was genau funktioniert. Weil sonst musst du jedes Mal immer sagen, okay, wir fangen jetzt bei meinem Evidence-Based an und jetzt müssen wir herausfinden, was für die einzelne Person von da ausgehend sehr gut funktioniert. Und das kann sein, dass beispielsweise für den im Dip das funktioniert, dass der das zweimal in der Woche auf 90% trainiert, mit aber vielleicht einer Satzanzahl, die so Evidence-Based vielleicht auch gar nicht ist. Ja, und das weißt du nie, bis du's weißt.
Ja, 100%. Und das Einzige, was man dann halt auch, das ist, hat jetzt nicht nur mit Evidence-Based zu tun. Ich bin auf jeden Fall bei dir mit Sachen ausprobieren, auch mal neue Dinge probieren, einfach um zu schauen, okay, habe ich hier einfach noch Potenzial. Wichtig dabei ist natürlich dann, dass man sich nicht direkt mit dem letzten Peaking-Block vergleicht und sagt, okay, shit, mein Estimated ist jetzt 200, jetzt mache ich was ganz anderes und jetzt ist das Estimated nur noch 150. Okay, das ist kompletter Müll. Nee, eben nicht, sondern das ist gerade das Neue angefangen. Das ist so eine Thematik, die ich dauernd mit Leuten habe, die dann vielleicht mal einen anderen Block trainieren und dann ist man nicht sofort auf dem Level. Ich bin da auch nicht anders. Wir haben das lang genug mit mir zusammengearbeitet. Ich kriege da auch immer gleich die Krise vorbei. Mittlerweile bin ich auch entspannter. Und ja, da muss man immer aufpassen, wie man die Fortschritte dann halt auch einschätzt. Ja. Wenn ich jetzt 3 Jahre mit System X trainiert habe und ich probiere was komplett Neues aus und ich bin nach 3 Monaten noch nicht auf den Spitzleistungen von dem von vorher, naja, das muss nichts heißen, dass das Neue unbedingt scheiße ist.
Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man muss an den Stellen manchmal sehr, sehr aufpassen, dass man nicht anfängt mit so einem ganz krassen Overthinking mit sowas.
Ja.
Das ist, also gerade wenn es in den Evidenzbereich reingeht, du wirst ganz sicher auch einiges finden, was sich gegenseitig auch wieder widerlegt. Hundertprozentig. Wichtig ist, bei sowas immer ein bigger picture im Kopf zu behalten. Was ist denn so die Tendenz? In welche Richtungen können oder in welche Tendenzen gehen denn verschiedene Bereiche und warum ist das so? Das ist der vielleicht eher wichtigere Part, dass man da ein bisschen mit einem kühleren Kopf dran geht und sich ein bisschen anschaut, okay, was sind denn die Hintergründe? Warum ist denn das so? Ja, warum habe ich vielleicht, dass Leute mit dem und dem Volumen total krass responden und dann guckst du dir die Probandengruppe an und es sind tendenziell eher Trainingsanfänger. Und wenn du jetzt zum Beispiel, also das ist auch ein Erfahrungssatz von mir, den ich wo ich vorher mir nie Studien durchgelesen hatte, aber dann irgendwann kam, glaube ich, irgendwas dazu raus. Trainingsanfänger vertragen einfach ein höheres Volumen als Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind. Aber das ist am Ende des Tages meistens auch recht logisch, weil du einfach mehr Gewicht bewegst und dann bist du mehr im Arsch.
Ja, auch mit einer Frequenz. Ne? Ich habe zwar 16 dreimal die Woche gebeugt bis ins Verrecken. Wenn ich das halb mache, bin ich nach 2 Wochen tot.
Ja, das funktioniert irgendwann nicht mehr, je weiter du fortschreitest. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man das im Kopf hat, dass sich solche Sachen auch verändern. Du kannst mit jemandem, der jetzt, also jetzt du zum Beispiel auch, als Powerlifting-Coach eher tendenziell, ja, oder vielleicht mit einem Ansatz mehr in die Richtung, völlig egal, wenn du jetzt jemanden hast, der ein bisschen mehr fortgeschritten ist, du kannst dem nicht das Volumen geben wie jemanden, der eher am Anfang steht. Auch wenn ihr beide, also wenn ihr neu anfangt und der ist, du willst bei beiden den evidence-based Ansatz anfangen. Da muss man den Schritt schon weitergehen. Die Person wird das nicht aushalten.
Ja, also es ist sehr, sehr wichtig, weil je fortgeschrittener ich werde, desto schwieriger finde ich es auch, wirklich relevante Studien dazu zu finden. Weil wenn ich jetzt Wettkampfathlet bin und ich habe eine Studie mit Anfängen, das ist wieder das Thema mit der Probandengruppe. Ist dieses Zeug überhaupt für mich relevant? Das ist der wichtigste Punkt hier eigentlich. Ist das Ganze überhaupt entscheidend für mich? Ja, weil wenn ich komplett Anfänger bin und ich schaue mir Studien an, die mit Weltklasse-Powerliftern durchgeführt wurden, es trifft halt einfach nicht auf mich zu. Ja, und umgekehrt genau das Gleiche. Wenn ich ein fortgeschrittener Athlet bin und ich schaue mir an, okay, der macht diese Zuwächse und hat da an der Beinpresse trainiert, in der Studie an der Leg Extension. Warum? Naja, weil ich da halt die Quads gut isolieren kann. Es hat halt einfach null Relevanz für meine Kniebeuge. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch interessant, dieses Beispiel mit dem Volumen, wo sich einfach auch Erfahrung und Wissenschaft teilweise ein bisschen widerspricht, weil eigentlich brauche ich ja, je fortgeschrittener ich bin, ich muss tendenziell eigentlich mehr machen. Ja, ich muss tendenziell mehr reizauslösende Sätze reinbringen, also so definiere ich das Volumen mal, als wie bei einem Anfänger. Und trotzdem muss ich einfach viel, viel mehr aufpassen. Wenn der Anfänger jetzt 5 Sätze zu viel macht, naja gut, nehmen wir halt nächste Woche ein bisschen runter, ist ja egal. Wenn mir das passiert, wenn ich 5 Sätze zu viel hebe die Woche, ja gut, dann tschüss.
Und das ist ein ernsthaftes Problem.
Ja.
Das habe ich halt auch sehr stark jetzt über die Jahre gelernt, weil sich ja gerade jetzt in der Kali-Welt, die ist ja noch sehr jung.
Ja.
Das heißt, die entwickeln sich gerade alle weiter. Das heißt, jetzt gerade entwickelt sich ein Part von Leuten zu was. Ganz viel von diesen Sachen, dazu gibt es keine Evidenz derzeit. Du kannst nicht evidence-based in dem Bereich trainieren, weil es keine gibt. Vor allem nicht als jemand, der sehr, sehr fortgeschritten ist. Mhm. Weil ein Muscle-Up ist nicht erforscht. Da gibt es nichts zu. So, also und wenn, dann halt wirklich so low, dass du das nicht ernst nehmen kannst. Und das ist ein Riesenproblem an der Stelle. Du kannst natürlich versuchen, dass du zum Beispiel ein paar Sachen aus anderen Sportarten heranziehst, um gewisse Erfahrungswerte aus diesen Studien zu ziehen. Aber es ist derzeit nicht so, als ob du wirklich sagen könntest, und das hier können wir halbwegs in Stein gemeißelt sagen für diesen Sport zum Beispiel. Im Powerlifting haben wir einen kleinen Vorteil. Der Sport ist ein Ticken älter, dazu ist viel mehr da. Wobei man sagen muss, auch hier, gewisse Regeln sind immer gleich. Die gelten für den gesamten Kraftsport. Das ist schon auch wichtig.
Ja, also das ist sehr perfekt auf den Punkt gebracht. Wenn ich jetzt einen Dip auf OneRM trainieren möchte, naja, dann ist das, was für eine Bench an Volumen, Intensität und so weiter funktioniert. Das ist jetzt nicht super spezifisch, klar, aber es ist auch nicht völlig irrelevant, weil ich kann mir dann natürlich schon auch anschauen, okay, das wird wahrscheinlich in ähnliche Richtung gehen. Ich muss halt ausprobieren. Ja? Da sind wir wieder an diesem Punkt. Ich muss ausprobieren, wie funktioniert das. Und wenn ich das mit 20 Leuten gemacht habe, naja, dann werde ich halt auch hier die Muster erkennen. Und es wird diese Abweichung geben, ganz klar. Nur wenn ich halt Maximalkraft ist halt Maximalkraft. Und Ausdauer ist Ausdauer. Da gibt es einfach gewisse Regeln und
ja.
Das und es gibt auch hier verschiedene Ansätze. Wenn du Mike Tuschiera im Powerlifting jetzt mit Boris Schalko vergleichst, die beide Athleten auf Weltklassenniveau in dem gleichen Sport haben, sind zwei komplett andere Ansätze. Ja, wenn du eher so Mike Tuschiera, AP und alles schön gewohnt bist und du schaust ein Programm von Boris Schalko an, dann ist der erste Eindruck vielleicht, naja, was hat das jetzt mit Kraft-3-Kampf zu tun? Ja, aber von dem die Leute räumen auch ab. Also das.
Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man das mit im Kopf hat. Es gibt immer sehr, sehr viele Wege nach Rom.
Ja. Die Frage ist, was funktioniert für dich am besten?
Was ist dein schnellster? Ja, was ist der oder der beste für dich? Und das ist was. Es wird wahrscheinlich so sein, dass du bestimmte Parts deines Weges zum maximalen Kraft-Output-Glück auf bestimmten Wegen gehen wirst und die können sich aber auch abwechseln.
Mhm.
Also das ist was ich halt echt kennengelernt habe. Ich finde zum Beispiel, dass du einen, gerade Männer, roundabout 80, 85 Kilo jetzt, ich grenze das jetzt mal ein bisschen ein so, die Calisthenics machen, Weighted Calisthenics machen, die so in einem Bereich zwischen 80 und 100 Kilo beugen, vielleicht so ein 30 Kilo Pull haben und so 50 Kilo dippen. Die vertragen oftmals ein ganz gutes Volumen. Dann entwickeln die sich weiter, fangen an so 60 zu dippen und können dann vielleicht schon so 40, 50 pullen und beugen jetzt schon so 100, 120. In dem Bereich vertragen die ein abartiges Volumen. Und das ist jetzt, ich habe keine Evidenz dazu, das ist ein reinster Erfahrungswert. Und das passe ich für viele Leute in dem Bereich dann auch so an. Du wirst größer, dann bekommst du mehr. Und dann muss man aber auch wieder aufpassen, das wird wieder weniger.
Mhm.
Das wird wirklich wieder weniger. Ja. Und das finde ich ist zum Beispiel was, das ist halt super interessant. So, es wird immer mehr, dann wird es wieder weniger. Ob das jetzt für die Zukunft so sein wird, dass die dann wieder mehr Volumen fahren können, kann ich dir noch nicht sagen, weil so weit sind wir noch nicht. Weil wir einfach noch nicht so weit sind. Und wir individualisieren mittlerweile auch viel, 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 viel mehr für einzelne Personen in dem Gesamtsport, weil der Sport so gewachsen ist. Und das finde ich ist auf der anderen Seite auch wieder extremst interessant. Deswegen das auch sehr wichtig ist, dass man das Ganze auch sehr gut beobachtet. Was in deinem Sport so funktioniert, welche Strategien für viele Leute angewendet werden. Und auch natürlich, ich glaube, das hast du im Powerlifting deutlich mehr. Du hast krasse Ausreißer, aber du hast eine sehr starke Mittelbase. So, ich sag jetzt mal, da gibt's ganz viele Leute mit einer Note 2, was sehr stabil und sehr stark ist. Ein paar Ausreißer mit einer Note 1. Und dann kannst du dir angucken, was sind denn die ganzen verschiedensten Strategien, die die gemacht haben, um eine Note 2 zu bekommen. Und das finde ich, ist das, wo es dann wirklich interessant wird, weil je größer der Sport ist, desto mehr ist er seine eigene Studie. Und ja, da wirst du immer Ausreißer haben, die auf der einen Seite vielleicht nicht so gut sind und auf der anderen Seite total krass sind. Aber was ist das, was die generelle Masse der Menschen macht? Und da muss man auch wieder aufpassen, weil du hast natürlich dann auch immer irgendwelche Leute, die gewisse Trends bilden zu gewissen Zeiten. So, ich finde, im Bodybuilding siehst du das recht viel. So, da gab es die Phase, wo alle auf unglaublich viel Volumen gegangen sind. Jetzt gerade ist oft so diese Diskussion zwischen Volumen und Intensität. Wie wichtig ist das? So, und da hast du gewisse Trendsetter, die bestimmten Modellen sehr, sehr folgen. Keins davon ist falsch.
Ja, ich finde es teilweise, also das ist du ansprichst, ich finde es teilweise schon interessant, wenn man auf die Idee kommt, okay, ich ändere jetzt meinen Ansatz von heute auf morgen. Klar, ich probiere andere Sachen aus. Ja, ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Und ich gebe dir auch für die Gerichte, je mehr Leute ich habe, umso mehr werde ich auch diese gute Base auch haben an Leuten, wenn ich mir jetzt Kraft-3-Kämpfe in Österreich auch anschaue. Ja, da bist du in der 83er mit einem 600er Total halt nichts Besonderes mehr. Das war 2017, 2018 noch ganz anders. Und das wird sich auch weiter in die Richtung entwickeln. Ich werde mehr Ausreißer haben. Also ich werde weiterhin Ausreißer haben, sagen wir mal so, die wird es weitergeben. Aber es ist jetzt nicht so, wie, ich kann mich noch erinnern, 2019, wo wir auch zusammengearbeitet haben, da war es im Kali so, es gab irgendwie so 3-4 Leute, die komplett ausgerastet sind und kam ewig lang nichts mehr. Und dann kam so die Masse, was ich auch so mitbekommen habe, es gibt mittlerweile halt auch sehr, sehr, es ist halt auch mittlerweile nichts Besonderes mehr im Weight Kali 200 zu beugen, also in Deutschland oder in Österreich. Ja. Und es war halt 2019 auch noch was ganz anderes. Und ja. Da kriegt man halt auch mit, wenn das Ganze wächst, das verschiebt sich natürlich immer weiter nach oben.
Ja, absolut. Und das ist halt das sehr Interessante am Ende des Tages. Aber man muss an der Stelle halt auch wieder sagen, je krasser das sich nach oben verschiebt, desto mehr musst du halt auch wirklich darauf achten, dass du Sachen für Leute individualisierst. Und desto mehr musst du halt am Ende des Tages halt auch wirklich schauen, okay, wie bringe ich diese Evidenz, die ich habe, dieses Grundlagenwissen, das ich über den Sport, den Kraftsport im Generellen habe, mit einem gewissen Erfahrungswert zusammen? Und der Erfahrungswert ist unfassbar interessant, weil das ist etwas, wo ich sagen muss, ich habe in diesem Sport gestartet, da war evidence-based überhaupt zero relevant. So, das gab es nicht zu dem Zeitpunkt. Und da war nur Erfahrung der Punkt. Und das hat sich dann irgendwann geändert. So 2016, 2017 fing das an, dass dann das mehr und mehr aus anderen Kraftsportbereichen mehr so reingedroppt ist. Und dann der Sport selber sich auch ein bisschen mehr entwickelt hat in die Richtung, dass Leute einfach angefangen haben, den Sport generell ein bisschen intelligenter zu gestalten. Was eine absolut positive Entwicklung ist. Und trotzdem siehst du oftmals so diese Gefahr, dass du auch ganz viele Leute hast, die zu stark wiederum in die Richtung gehen. Erfahrungswert ist alles. Und das ist auch nicht der Punkt. Das ist sau wichtig, dass man das mit im Kopf hat. Du wirst weder mit dem Evidence-Based, wo du tendenziell sehr viele Leute hast, die ganz krass im Overthinking drin sind. Das ist ein riesiger Kritikpunkt, den ich persönlich auch an Evidence-Based Community-Dingen habe. Du hast ganz viele Leute, die halten sich nur daran fest und individualisieren zu wenig. Und das sind oft Leute, die selber auch in dem Sport nicht so erfolgreich sind. Kann man das so sagen?
Das Ding ist halt, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es wird so ein bisschen als Ausrede verwendet. Ja, ich trainiere zwar nicht so hart, aber es ist super evidence-based und alles. Und hier ist natürlich die Frage, wo ist so der Punkt, an dem der Nutzen einfach abnimmt. Ja, wenn ich mir jetzt 17 Studien über Kreatin reinziehe und da jetzt ewig viel Zeit reinstecke und auch das den Leuten sage, ja, du musst das genau so und so und so machen. Wie groß ist denn da noch der Nutzen von dem Ganzen? Also es gibt hier auf jeden Fall auch so einen Punkt, wo ich jetzt einfach mal sage, okay, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Also Wissenschaft hat aus meiner Sicht jetzt immer eine Berechtigung. Und das sollte man auch weiter pushen.
Absolut.
Aber wie weit bringt es mir was?
Genau. Ja. Das ist nämlich der Punkt. Also es darf nicht in das nur Wissenschaftliche abdriften. Und genauso darf aber auch der Erfahrene nicht in nur die Erfahrung abdriften. Ja. Man muss immer mit im Kopf haben, hey, es gibt bestimmte Sachen, die sind ziemliche Grundlagen. Und was ich da so immer so ein bisschen schwierig finde, ist, ja, du kannst alles hinterfragen. Du kannst immer alles hinterfragen. Und das ist gut, dass du auch Sachen hinterfragen kannst. Aber bei manchen Punkten darf man auch einfach mal akzeptieren, wenn da jemand sagt, das ist halt so.
Ja.
Und es ist sehr wichtig, dass man weiß, welche Punkte diese Punkte sind.
Das ist es, ja.
Wenn du jetzt beispielsweise zu Kreatin, das ist ein wunderschönes Beispiel, Manu, die Studienlage anschaust, dazu gibt es über 1000 Studien. Und die generelle Meinung zu Kreatin ist, es bringt dir was. Dann kann man zu diesem Punkt wirklich sagen, das ist halt so.
Ja, Kaloriendefizit wird auch dafür sorgen, dass du halt Fett verlierst, wenn du jetzt nicht irgendwelche Krankheiten hast. Aber kann man jetzt auch sagen, okay, ich suche möglichst viele Gegenbeweise. Wenn ich keine finde, dann ist es halt schon auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass das schon auch der Wahrheit entspricht. Also die absolute Wahrheit gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt, aber ich kann das schon sehr, sehr stark auch einschränken.
Ja, ja. Und das ist der wirklich wichtige Punkt.
Also es ist ein Riesenunterschied zwischen, ja, es gibt Abweichungen und ich mache halt einfach irgendwas. Das sind zwei komplett andere Welten. Oder ich hinterfrage einfach. Und es gibt auch einen Riesenunterschied zwischen, ich suche nach Gegenbeweisen, was auch sehr, sehr viel Sinn macht. Ja, also ich bin ein Riesenfan davon, dass man Dinge auch aus mehreren Blickwinkeln sieht und nicht nur, okay, ich habe dieses eine Ding und ich schaue keinen Millimeter nach links und nach rechts, das finde ich ist komplett von Arsch.
Ja.
Jetzt nicht nur Trainingshinsicht, sondern allgemein. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach irgendwas nur mir aus dem Hut zaubere irgendwie und ja, kann man dann halt schon auch hinterfragen, welche Relevanz das hat. Also es geht in beide Richtungen.
Absolut, ja. Also was man halt auch sagen muss an der Stelle ist halt auch, es gibt ganz oft auch Sachen, die dann zum Beispiel, wenn du dir jetzt sehr erfahrene Leute in bestimmten Sportbereichen anschaust, die haben zu manchen Sachen vielleicht keine Evidenz.
Hm.
Und die machen das aber schon selber seit 10 Jahren so. Und 10 Jahre später wird auf einmal per Studie bewiesen, ja, das scheint wirklich so zu sein. War das vorher nicht wahr, was derjenige gemacht hat?
Ja, also das ist auch so ein Nachteil, so ein bisschen. Wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, ich mache nur Sachen, die bewiesen sind. Naja, wie oft ist die Evidenz halt auch hinterher? Ja, hinter Praxis hinterher.
Und das ist ein Riesenproblem.
Wenn du jetzt in zehn Jahren irgendwelche Studien zu Calisthenics machst, warum auch immer, oder wenn es dir dann mal geben wird, und die bestätigen dann, es ist gut für Dips, wenn ich Dips mache. heißt es, ich darf bis zu dem Zeitpunkt keine Dips trainieren, das ist halt auch Quatsch. Ja. Also man kann hier unfassbar viel auch philosophieren.
Ja, also man muss am Ende des Tages halt sagen, einen gewissen Hausverstand darfst du immer mitbringen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Regel, die du dir da immer hinter die Ohren schreiben kannst. Du nimmst die evidence-based Sachen immer als eine Grundlage, baust aber von dort ausgehend das fürs Individuum, was fürs Individuum am besten funktioniert. Und nicht, was du möchtest, was für den am besten funktioniert, sondern das, wo du für dich selber merkst, was für den am besten funktioniert. Und das ist der wichtige Punkt, weil damit bildest du die Evidenz dafür, dass das für den funktioniert. Weil du einfach Beweise sammelst, dass das funktioniert. Weil ihr habt das gemacht und offensichtlich hat er Fortschritt. Und dann hat das funktioniert. Dann ist das seine Evidenz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und dann kannst du dir halt anschauen, hat das sehr gut funktioniert, also über dem Durchschnitt? Dann solltest du es definitiv beibehalten. Hat das im Durchschnitt funktioniert? Dann könnte man schauen, ob man es vielleicht austauscht. So, und etwas anderes Neues ausprobiert. Wenn es unter dem Durchschnitt liegt, tausch es definitiv aus. und dann kannst du halt schauen, ne? Und beschäftige dich auch immer mit, warum hat das funktioniert? Mhm. Ja, wenn du jetzt beispielsweise die ketogene Diät nimmst, warum funktioniert das für viele Leute? Weil sie ein Kaloriendefizit fahren. Das ist die Grundlage dazu. Hätte das mit einer anderen Art der Diät funktioniert, meinetwegen mit einem veganen Lifestyle, ja, in einem Kaloriendefizit. Ja. Bin ich stärker geworden mit 85% vom FMAX? Ja. Ja. Wäre ich stärker geworden mit 60%? Vermutlich weniger. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man für sich selber die Beweise immer sammelt, das Ganze hinterfragt, warum hat das funktioniert, ja? Und dann austauscht, was nicht gut funktioniert hat und ausprobiert, was besser funktionieren könnte für die Sachen, die noch nicht gut funktionieren. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne an den Manu und an mich wenden. Denn Manu, wo erreichen wir dich?
Am einfachsten auf Instagram, einfach unter manuel_kiselak. Ja.
Ja. Mich erreichst du auf Instagram mit nick_tibu. Das war die perfekte Überleitung dazu. Ich glaube, wir haben einen schönen Schluss gefunden. Ich danke dir fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Wenn dir diese Thematik gefallen hat, bitte lass uns das gerne wissen. Teil das mit den Menschen, wo du glaubst, dass sie das auch mal hören sollten. Weil ich glaube, dass das doch auch durchaus für viele Menschen eine sehr, sehr relevante Thematik sein kann. Und wenn dir generell solche Thematiken einfach gefallen, dann lass uns das wissen, dass wir mehr in diese Richtung auch gehen können. Was wir durchaus geplant haben, aber was, wenn es dir gar nicht gefällt, dann wäre es auch doof. Deswegen lass uns das wissen als Zuhörer. Und ich wünsche dir einen fantastischen Tag, ein gutes Training und viel Spaß beim evidenzbasierten Training, das du mit deiner Individualität füllst. Bis zur nächsten Episode.